Herzlich willkommen zu der Spezialfolge des Jahres. Es waren dieses Jahr 4 Tage, ich sag nochmal, 4 Tage, während normale Menschen sich in dieser Zeit freiwillig erholen, haben wir uns für das ultimative Sozialexperiment entschieden. Eingesperrt mit gleichgesinnten Leuten und gezwungen, miteinander zu interagieren. Natürlich null, weil da ein Spielbrett zwischen uns lag. Wir blicken heute voller Ehrfurcht auf das Brettspiel-News-Wochenende 2026 zurück. Dies ist jetzt der erste Teil dieser Spezialfolge. Der zweite wird dann bei Quality Downtime erscheinen. Deshalb sind mit dabei heute Thomas, der irgendwann überzeugt war, dass sein Lieblingsspiel irgendwo zwischen Ameisen und dem Managen von Nationen liegen muss. Sarah, die selbst im Halbschlaf noch Züge plant, die Beziehungen von anderen nachhaltig zerstören. Dennis, der konsequent so tut, als hätte er die Regeln verstanden, dann trotzdem gewinnt. Und meine Wenigkeit, Stefan, der spätestens nach Tag 3 nicht mehr sicher war, ob er gerade lebt oder nur noch in einer Siegpunkteleiste existiert. Also Leute, schnallt euch an, hier kommt unser Rückblick auf 4 Tage intensives, leicht erzwungenes Miteinander mit Siegpunkten. Herzlich willkommen hier.
Hallo.
Hallo.
Hi zusammen. Das war jetzt
schon so ein bisschen Herzblatt-Intro.
Genau das wollte ich auch gerade sagen.
Ja, wir haben ja heute eine Dame anwesend, deswegen habe ich mir heute extra mal Mühe gegeben. Nur für Thomas und Dennis hätte ich das nicht getan.
Das ist wunderschön, ja.
Ja, was würde ich dir sagen? Habt ihr das Wochenende gut überstanden? Habt ihr irgendwie Nachwehen oder so?
Nö.
Also bei mir sind auf jeden Fall Folgen zu merken. Ich habe total Bock. Ich war ja nämlich nur einen Tag und noch nicht mal einen ganzen, sondern nur einen halben da. Und das ist definitiv zu wenig. Es reicht einfach nicht. Ich hätte so viel mehr spielen können. Und ich habe es genossen, die wenige Zeit, die ich hatte, aber dann mit den ganzen verrückten und lieben Menschen zu spielen und sie wiederzutreffen und so. Das war richtig toll. Aber eben zu wenig.
Kann ich voll nachvollziehen. Ja, für die, die es nicht wissen, wir haben uns 4 Tage im Sauerland getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort da hieß. Weiß das noch einer?
Evingsen,
genau.
Der Ort mit den meisten Bergen, gefühlt.
Ja, das und ist in der Nähe von, also quasi zwischen Altena und Iserlohn.
Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, dass das Deutsche Drahtmuseum da in der Nähe war. Also,
okay.
Wer das mal besuchen möchte, kann da gerne hinfahren. Ja. Ist euch irgendwas Besonderes direkt so in Erinnerung geblieben, was ihr jetzt so am Anfang direkt raushauen wollt? Also ich fand auf jeden Fall cool wieder die Organisation. Wir hatten ja extra ein Planungsteam dafür. Die Wandi war da drin, der Christian war da drin. Ich weiß gar nicht, ob der Daniel auch da drin war. Auf jeden Fall jede Menge Leute war da drin und war super vorbereitet. Die hatten sich dann halt auch direkt, wir haben ja 10-jähriges Jubiläum gefeiert, ein kleines Spiel ausgedacht, nenne ich es jetzt mal, bei dem man auch was gewinnen konnte. Der erste Platz war das EOS Island of Agents Ultimate Deluxified Super Bundle. Wir mussten Punkte sammeln mit verschiedenen Aufgaben. Wir mussten Spiele spielen, dadurch Punkte sammeln. Da waren so Aufgaben dabei wie Spiele ein Spiel mit Sci-Fi-Thema, Spiele ein Spiel mit eingeschränkter Kommunikation. Dann mussten wir Wissensaufgaben lösen, Fragen zu irgendwelchen Brettspielpreisen, zu irgendwelchen Leuten, die bei uns in der Redaktion früher mal Praktikant waren. Hashtag Philipp. Hat auf jeden Fall
Puzzle machen, BSN-Puzzle.
Stimmt, wir mussten Puzzle lösen, wir mussten in Säcke reingreifen, wo wir nicht wussten, was drin ist. Und hast du das nicht gemacht?
Nee.
Anhand der Spielkomponenten, ich habe da herzlich reingegriffen, anhand der Spielkomponenten das Spiel erraten. Da steckt auf jeden Fall sehr viel Arbeit, glaube ich, drin, sehr viel Fleiß und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das fand ich auch echt super mit diesen Herausforderungen. Da ist man irgendwie direkt so im Wochenende drin gewesen und selbst wenn man dann mal gerade vielleicht keinen Spieltisch hatte oder so, das war immer bei mir so der Fall, weil ich glaube, zu spät aufgestanden bin oder so. Und habe ich mir einfach mal kurz das BSN-Puzzle geschnappt und mir die Sachen angeschaut. Also das fand ich irgendwie eine coole Idee und auch gerade so die Leute dazu zu bewegen, hier Spüldienst zu machen und alles. Das ist, finde ich, auch nicht immer so einfach bei einem Brettspielwochenende. Und von daher, sehr gute Idee, die ich vielleicht für unser Brettspielwochenende so ein bisschen auch mitnehmen werde.
Wenn selbst das Brettspielwochenende gamifiziert wird, ne? Dann weiß man Bescheid.
Ja, ist sowieso toll, wenn man einfach irgendwo hinfahren kann und mehr oder weniger einfach nur spielen und essen und spielen und essen und spielen und essen und irgendwann auch mal kurz schlafen kann zwischendrin. Ich versuche immer möglichst wenig zu schlafen, damit ich möglichst viel spielen kann. Aber das ist immer toll, wenn da so eine super Organisation dahinter ist und alle trotzdem immer irgendwie mit anpacken. Finde ich auch super.
Das hat echt gut funktioniert, ja.
Das mit dem möglichst wenig Schlafen ging auch ganz gut durch die Feuerschutztür, die die quasi sehr geräuschvoll war und mich irgendwann mal nachts oder morgens früh aufgeweckt hat, weil ich gedacht habe, eine Stimme wird schreien. Und das ging dann irgendwie so gefühlt im Minutentakt. Immer wenn man gerade kurz am Einschlafen nochmal war, ist dann die Tür nochmal gegangen. Also von daher, ja.
Irgendwann wusste man, dass die Tür war und hat nicht mehr direkt assoziiert, dass irgendein Kind anfängt zu schreien oder so, ja.
Genau.
Das Haus war auf jeden Fall sehr speziell. Ich fand es sehr lustig, vor allem das im ersten Obergeschoss, dass wir da nicht eine einzige Steckdose hatten. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr eine gefunden habt, aber wir hatten keine. Wir haben ja extra für Daniel danach, für seinen Laptop und für sein Apnoe-Gerät noch eine Kabeltrommel hochgelegt, damit er im Schlaf nicht erstickt. Deswegen hatten die Leute, die unten abends gespielt haben, mit dem Stecker da quasi den Daniel direkt in der Hand. Auf jeden Fall.
Deswegen ist er wahrscheinlich immer am längsten aufgeblieben, oder? Um das sicherzustellen.
Er hat natürlich hundertprozentiges Vertrauen in uns alle gehabt.
Natürlich.
Ich fand die Anfahrt spannend. Die Straße zu dem Haus, in dem wir da untergekommen waren, war ja nicht nur super schmal, so dass da wirklich nur ein Auto drauf passte, also Gegenverkehr durfte da einfach nicht kommen. Nein, es war auch 18-prozentiges Gefälle. Und das war schon anspruchsvoll, auch da noch einen Parkplatz zu kriegen. Ich bin ja einen Tag später gekommen und war nur zur Stippvisite ja im Prinzip da. Einen Parkplatz zu kriegen, dass man nicht alle und jeden komplett zustellt und auch wieder einigermaßen wegkommt, hat sich als gar nicht so einfach entpuppt.
Ja. Und vor allen Dingen, wir beschweren uns über die Anfahrt. Es gibt ja so irre Leute, die bei diesem bergigen Terrain auch noch laufen gehen.
Dennis. Irre sind die. Zum Beispiel. Also mein Namensvetter, nicht ich.
Ja, genau. Den hab ich tatsächlich zum Laufen akquiriert. Das war ganz witzig, weil eigentlich wollte ich morgens direkt los, aber dann war es so neblig und super kalt. Und dann bin ich erstmal zum Frühstück und habe dann ja den Dennis neben mir sitzen gehabt und habe dann irgendwie so erzählt, ja, eigentlich wollte ich laufen. Dann macht er so, echt? Ich habe auch Laufschuhe dabei. Heute ist mein Lauftag. Ich habe auch schon überlegt, aber ich wusste nicht, ob ich motiviert bin. Und dann habe ich direkt gesagt, dann lass uns zusammen gehen. Und Ben war auch noch mit dabei. Und habe ich mich mega gefreut, also dass wir noch einen dazu überreden konnten, mit uns laufen zu gehen. Das war super. Aber es war sehr bergig. Also ich glaube, der Dennis hat am Anfang auch so gedacht, boah, bisschen bereut. Aber später dann, glaube ich, schon gefeiert. Ja.
Na cool.
Und es war ja auch so ein bisschen mein erstes Brettspielwochenende und von daher fand ich es auch mega schön, euch alle mal in live zu sehen. Ein paar von euch habe ich ja tatsächlich schon auf der Spielemesse in Essen kurz gesehen, aber es ist ja doch was anderes, wenn man dann die Leute einfach mal kennenlernt. Und tatsächlich war es für mich auch noch mehr so ein Sozialexperiment, weil als ich Donnerstagabend angekommen bin, hatte ich keine Lust auf Menschen. Und dann habe ich irgendwie euch alle mal kennengelernt und es war total schön. Also ich muss so im Nachhinein sagen, es sind alles super liebe Menschen, alle unterschiedlich und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch endlich mal kennenzulernen so und mit euch zu spielen.
Ich möchte das nochmal wiederholen. Alle sind super liebe Menschen, hat die Sarah gesagt. Ne?
Ich hatte kurz überlegt, Stefan, ja, ob ich dich ausklammere, aber das hast du jetzt ja schon selbst geschafft. Von daher passt.
Sehr schön. Ja. Jetzt haben wir ja drumherum schon einiges erzählt. Wollt ihr noch irgendwas loswerden oder sollen wir mal so zu so ein paar Games kommen, die wir gezockt haben? Möchten wir anfangen?
Ja, ich kann mal von Decrypto reden. Und zwar haben wir ein paar Runden, ich glaube sogar zwei oder drei Runden Decrypto gespielt. Zu anfangs, glaube ich, zu fünft und nachher kam der Sven da noch zu und dann haben wir zu sechst gespielt. Und an sich ein sehr schönes Deduktionsspiel, bei dem es darum geht, dass immer einer aus dem Team einen Code kriegt. Jeder Zahl ist ein Wort zugeordnet und derjenige, der den Code kennt, muss halt eine Beschreibung für jedes dieser Worte abgeben. Dadurch können die eigenen Teammitglieder im Idealfall direkt den Code deduzieren, einfach weil sie den in Anführungszeichen Schlüssel kennen. aber das gegnerische Team hört mit und die machen sich fleißig Notizen und können daraus nach und nach auch rekonstruieren, okay, zu dem Wort haben sie das letzte Mal den Hinweis gegeben, das könnte das und das sein, das war letztes Mal die und die Reihenfolge und so kann man das so ein bisschen, ja, ähnlich wie Mastermind, aber ein bisschen abstrakter einkreisen und dann manchmal kann man das Wort direkt raten, manchmal kommt man auf so ein Themengebiet, aber dadurch kommt man nach und nach in die Lage, das Wort zu deduzieren. Macht Spaß, ist eigentlich schnell erklärt, aber ist ein Spiel, das man tatsächlich einmal spielen muss. Die Erklärung finde ich immer ein bisschen umständlicher als das eigentliche Spiel. Ich persönlich habe mit dem Spiel auch noch ein kleines Problem, weil das Material nicht farbenblindentauglich ist. Ich brauche immer einmal betreutes Spielen, dass mir jemand den Code tatsächlich auf ein Blatt Papier schreibt, weil ich ihn einfach nicht lesen kann. Da hat irgendjemand bei der Herstellung ziemlich gepennt, finde ich. Ist ein Feature und soll ein bisschen Atmosphäre erzeugen, aber ist einfach total unpraktisch und man braucht es auch eigentlich nicht. Also spielen konnte ich es ganz normal, nachdem ich den Code hatte. Ein bisschen unglücklich, finde ich. Aber macht auf jeden Fall Spaß, hat uns gut bei Laune gehalten. Ihr kennt das doch.
Wir haben es auch beim letzten Spielewochenende gespielt. Und es war ganz witzig mit einer Gruppe, die hat es tatsächlich geschafft, dass, also man spielt ja immer so ein bisschen gegeneinander. Das heißt, man versucht ja immer von der anderen Gruppe den Code zu erraten. Das heißt, jede Gruppe versucht von der anderen Gruppe den Code zu erraten. Und die eigene Gruppe versucht natürlich auch zu erraten. Und dort hat es die eigene Gruppe, ich glaube, es sind 2 oder 3 Mal, wo man dann den Gegencode erraten muss, bis man dann gewonnen hat oder so. Und die Gruppe, wir haben es, weißt du, 2 Mal oder so gespielt und sie haben es jedes Mal wirklich nicht geschafft, ihren eigenen Code zu erraten, aber die Gegengruppe hat es dann gemacht. Also es war wirklich wild. Aber wir haben auch noch ein paar andere Partien gespielt und ich fand es auch, also ich finde es total komisch zu erklären, ne? Du hast vollkommen recht. Ich glaube, man muss es gespielt haben. Es macht aber echt Spaß. Also ich mag so Wortspiele prinzipiell.
Ja, ich gerate da immer in die falschen Runden, glaube ich, weil wenn ich so Wortspiele spiele, ist das immer totlangweilig. Die Leute sitzen dann da und ja, gib mir noch eine Minute, ich muss noch gerade überlegen. Und ich so, ja, aber wann fängt der Spaß an? Ich verstehe es gerade nicht. Also das ist so meine Erfahrung mit diesen ganzen Wortfindungsspielen, wo sogar die Gruppen, die sagen, boah, das musst du mal gespielt haben, voll gut. Und dann sitzen alle und starren irgendwo drauf und versuchen irgendwie mit aller Gewalt irgendwelche Wörter zu finden oder Assoziationen oder so. Und das ist irgendwie nichts, was in mir irgendwie eine Art von Spaß auslöst. Das ist irgendwie nicht mein Metier-Spiel. Dieses Dasitzen, Schweigen, nichts tun, nee, das gefällt mir nicht. Das ist meine persönliche andauernde Downtime während des Spiels, die nicht weggeht.
Verstehe ich gut. Bei Decrypto ist mir das allerdings sehr positiv aufgefallen, denn diese Downtime hält sich total in Grenzen. Man kann sich ja den Code schon nehmen, nachdem man den eigenen quasi gerade erraten hat und sich quasi für die nächste Runde vorbereiten. Also dadurch kann man die Downtime echt total in Grenzen halten und das Raten dauert meist auch nicht so lange. Ich fand's sehr angenehm. Ich verstehe, was du meinst. Ich fand's ganz schlimm, fand ich das mit Codenames. Da hat das teilweise ewig gedauert und man sitzt da schweigend nebeneinander und so. Das hatten wir da gar nicht. Und auch das Raten, man kann sich abstimmen. Wir saßen 3 und 3 untereinander gegenüber und wir haben uns da unterm Tisch heimlich irgendwelche Handzeichen gegeben, welcher Code das sein könnte. Es ging ganz schnell, fühlte sich witzig an. Fand ich jetzt bei dem Spiel tatsächlich gar nicht schlimm. Das ist aber natürlich auch immer sehr, sehr teamabhängig. Es gibt bestimmt da einige Leute, die auch sowas kaputt grübeln können.
Ja. Ich kann den Thomas ein bisschen verstehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Deduktionsfan. Also hier mit Bombbusters kannst du mich erschlagen. Da habe ich nie was dran gefunden an dem Spiel. Ich kann das null nachvollziehen. Aber manche Spiele, die jetzt ich sag mal so seichtere Deduktionen sind gerade sowas wie Pictures, das geht ja auch ein bisschen in so die Deduktionsreihe oder gerade das Ultraviolet. Gerade wenn dann so die Begriffe oder die Situation Spaß hervorbringen können, dann spiele ich das sehr gerne, muss ich sagen. Aber hier bei Bombbusters, Alter, ich glaube, da ist eine 3, da ist eine 4, da ist eine 5, da war ich raus. Ciao.
Pictures fand ich ja noch aus einem anderen Grund total interessant, einfach weil es deine Wahrnehmung komplett verändert, ja, je nachdem, welches Set du hast. Das fand ich faszinierend einfach, wie zwei Stöcke oder zwei Schnüre deine komplette Wahrnehmung auf den Kopf stellen können.
Das super haben wir ja auch cool gespielt. Vor allen Dingen, weil wir eine persönliche Version für Daniel gebastelt haben, nur mit Brettspielkontext. Und da war es dann halt auch interessant, wenn Leute sagen, hey, Moment, das ist doch voll klar, was der meint. Und du stehst da und denkst so, ich raff's nicht. Ich seh's nicht. Was meint er denn? Ich sehe da nur drei Wäscheklammern und darüber ist ein Viereck. Sorry, aber was will er mir damit sagen? Ich raff's nicht. Und irgendwann kommt dann aus irgendeinem Grund, du guckst dir nochmal was anderes an, versuchst irgendwie andere Assoziationen und dann so, ach, das meint der. Und das schafft Pictures tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Beste Bild war von Manuel, der einfach als Bild so eine Felsenlandschaft hatte, auf der nichts drauf war außer braune Felsen und er hatte die Schnürsenkel. Und hat einfach die Schnürsenkel genommen, die zusammengeknüttelt, auf den Tisch gelegt und ungefähr in ein Viereck geformt. Und das war die beste Erklärung, die man hätte machen können damit. Und ich habe es halt herausgefunden, weil du gedacht hast, okay, was will er damit sagen? Du erkennst ja nichts. Und dann hast du halt gesehen, okay, auf diesem Bild erkennt man auch nichts. Das muss es ja schon fast sein. Und das mag ich an Pictures. Das ist ziemlich cool eigentlich.
Ich mag auch das Kreative eigentlich an Pictures. Ja. Und deswegen fand ich es ein mega cooler Vorschlag mit diesem Geschenk für Daniel. Und ich glaube, es sind ja auch, es sind super viele Karten zustande gekommen, oder? Wie viel hattest du im Endeffekt?
Wir haben das volle Set gemacht. Das heißt, insgesamt hat die Gruppe ungefähr 80, 90 beigesteuert und ich habe den Rest beigesteuert aus eigenen Brettspielbildern, die wir auch bei Brettspiel-News mal hochgeladen haben, teils aus Berichten oder so, alles, die ich mal verwendet hatte.
Ja, also ich fand's, ich habe es ja leider nicht gespielt, jetzt die Version von Daniel, aber ich mag Pictures auch und ich find's auch eigentlich ganz cool, weil du ja theoretisch, wenn du mehr Personen bist, kannst du einfach noch kreativ sein, im Raum rumgucken, ne? Was liegt gerade noch im Raum, was könnte man noch benutzen, was die weitere Person dann entsprechend nehmen kann als kreatives Kunstwerk. Also ich finde das Spiel einfach schön kreativ und es geht schnell.
Ja, ich hatte jetzt auch am Wochenende, an dem Brettspiel-News-Wochenende, mein erstes Mal und zwar mit Pictures. Ich habe es tatsächlich vorher noch nie angefasst. Ich mache ja sonst eigentlich immer so einen Bogen um die ganzen ausgezeichneten hier Spiel des Jahres, Spiel und sowas alles. Meistens sind die für mich nichts, aber ich habe es das erste Mal gespielt und ich muss sagen, hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand es richtig cool. Wir haben natürlich auch direkt mit dem Daniel-Set gespielt. Es hat auch super gut funktioniert und ich kann jetzt auf jeden Fall auch nachvollziehen, was die Leute daran finden. Es ist ja auch echt in 2 Minuten erklärt und dann kannst du loslegen und schon allein diese verschiedenen Sets zum Erklären, die machen das schon extrem lustig und man lacht andere Leute aus, wenn die hier irgendwie die Stöcke und die Steine haben, weiß aber ganz genau, irgendwann kommen diese scheiß Stöcke und Steine zu mir und da bin ich dran und es ist einfach super lustig, vor allem wenn man dann ja mal wirklich um den Tisch rumgeht, das ist bei uns dann auch öfter passiert, hat dann versucht, eine andere Perspektive drauf zu bekommen und zack, erkennt man sofort das Bild. Also das ist echt der Wahnsinn, was man da mit Perspektive, mit Farben, mit Strukturen alles machen kann. Richtig geiles Game, muss ich sagen. Habe ich mir jetzt übrigens auch geholt, für 15 Euro bei Kleinanzeigen geschossen.
Wow.
Und letztes Wochenende gezockt mit meinem Bruder.
Na cool.
Ich habe das erste Mal auf den Bremer Spieletagen gespielt, noch also lange bevor es Spiel des Jahres da prämiert wurde. Wir spielen eigentlich immer 4 Runden, einfach weil, damit ich das Farbenset nicht kriege. Das ist auch wieder so ein Nachteil. Das ist halt farbenblind. Ich kann raten, was sie meinen. Ich nehme dann halt was für mich ähnlich aussieht und mal klappt's nicht. Aber wenn ich die Hinweise damit geben soll, das ist echt doof für alle. Deswegen machen wir dann einfach 4 statt 5 Runden und das funktioniert genauso. Also selbst damit
zur Not, wie Sarah sagt, einfach kreativ werden, eigene Sets entwickeln oder es gibt ja auch zig Erweiterungen mit offiziellen Kits, wo du neue Erklärungsgegenstände hast und so. Und Daniel hatte sie alle. Deswegen konnten wir mit unendlich vielen Leuten spielen im Prinzip.
Unendlich viele Leute.
In die Erweiterungen habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber ja, es ist einfach cool. Ich mag das Prinzip und es hat ja noch nicht mal ein Regelbuch. Es hat ein Regelblatt, etwas, was ich sehr erfrischend finde. In einem Spiel dieser Größe hat man das eigentlich nie.
trotzdem viel Tiefe. Okay. Das war ursprünglich mal irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen. Jetzt haben wir über Pictures geredet.
Von Decrypto.
Decrypto genau, und Pictures. Das war unwichtig. Pictures besser. Okay. Stefan, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe euch auch was mitgebracht. Und ich glaube, als erstes rede ich mal über ein Spiel, was ich auch selber mitgebracht habe und auch zum ersten Mal gezockt habe. Und zwar Dungeon Card. Dungeon Card kann man schnell beschreiben. Es ist eigentlich Mario Kart, das Brettspiel ohne Lizenz. Ich glaube, ich habe es Samstag, ich glaube, Sarah hat mitgespielt, Ben hat mitgespielt, da haben wir es, glaube ich, zu fünf das erste Mal gespielt. Wir haben ganz viele Streckenteils, das sind, glaube ich, 6 Ecke, daraus kann man sich entweder nach Vorgabe der Anleitung oder wie man lustig ist, eine Strecke bauen. Da gibt es verschiedene, da gibt es Wasserfelder drin, da gibt es Lavafelder drin, da gibt es normale Straße, es gibt Waldfelder etc., so wie man das auch bei Mario Kart kennt. Da baut man sich dann halt seine Strecke zusammen, sucht sich dann einen Fahrer und ein Kart aus. Die haben alle so asymmetrische Fähigkeiten. Das sind nur kleine Asymmetrien, aber schon so, dass das so ein bisschen unterschiedlich ist und man jedes Mal so ein bisschen neu kombinieren kann. Man kann es mit bis zu 8 Leuten spielen und ich glaube, es sind auch 9 Karts dabei und jede Menge Fahrer auf jeden Fall. Ja, und dann geht's an die Startlinie. Man hat ähnlich wie bei Heat hat man so ja auf der Rückseite des Karts so eine Gangschaltung. Mit der Gangschaltung darf man zu Beginn der Runde immer die Geschwindigkeit bestimmen. Also man kann entweder hoch oder runter schalten oder gleich bleiben. Und das zeigt dann an, wie viele Aktionspunkte man zur Verfügung hat. Der Clou ist, man muss alle Aktionspunkte verbrauchen. Und man kann die für unterschiedliche Sachen verbrauchen. Man kann die verbrauchen, indem man einfach nach vorne fährt ein Feld. Je nachdem, was für ein Feld das ist, verbraucht man unterschiedlich viele Aktionspunkte. Also auf einer normalen Straße verbrauchst du nur einen Aktionspunkt. Fährst du aber durch Busch oder Schlamm, brauchst du dann auf einmal schon 3 Aktionspunkte. Ja, dann kann ich mich für einen Aktionspunkt, kann ich meinen Kart noch um 60 Grad drehen. Wir haben ja 6 Ecke, das heißt quasi auf die nächste gerade Fläche drehen. Ich kann mit einem Aktionspunkt driften. Driften und drehen kann ich nur einmal pro Zug machen. Und ich kann für einen Aktionspunkt kann ich auch noch in andere Karts quasi reinfahren und die wegstoßen. Also so nach vorne oder nach vorne links oder vorne rechts wegstoßen. Sollte es mal passieren, dass ich irgendwo reinfahre, also ich kann natürlich, da ich alle meine Aktionspunkte benutzen muss, kann es halt auch mal passieren, dass ich in eine Wand reinfahre oder sowas, dann ist das wie bei Mario Kart, meine Geschwindigkeit geht wieder komplett runter auf 0 und ich muss wieder von vorne anfangen, langsam hochzuschalten. Das kann auch passieren, wenn ich andere Spieler wegstoße, macht man natürlich dann gerne, die in irgendwelche Wände oder in irgendwelche Gegenstände reinstoßen, so dass sie dann halt auch wieder bei 0 anfangen müssen. Das Spiel hat aber noch einen ganz lustigen Catch-up-Mechanismus und zwar kann man während des Spiels Zauberbücher einsammeln. Zauberbücher sind wie bei Mario Kart diese Fragezeichenboxen, wo man drüber fährt und dann Items bekommt. Und es gibt 3 verschiedene Stapel mit Items, A, B und C. Und die Leute, die am Ende einer Runde quasi hinten sind, die dürfen vom C-Stapel ziehen. Da sind die ganz coolen Items drin, also hier so ein Powerstern, Teleportation, also die richtig viel bringen und die halt vorne im Rennen sind, die kriegen auch Items, aber die sind dann halt nicht ganz so stark, die können dann, weiß ich nicht, eine Bombe fallen lassen oder mal ich weiß gar nicht, was wir noch hatten, mal so einen kleinen Turbo-Boost bekommen oder sowas, aber das sorgt dann halt dafür, dass auch, wenn man mal ein bisschen abgeschlagen ist, wenn man da von 3 Leuten hintereinander direkt weggebumpt wurde, dass man trotzdem auch wieder aufholen kann. Und genau, da gibt es noch verschiedene Aktionsfelder, dann hast du da irgendwelche Pflanzen rumhängen, die dich auffressen wollen, da musst du dann ausweichen, da gibt es irgendwelche, ich glaube Helden hießen die oder so, die stehen rum, da solltest du auch nicht reinfahren oder reingeschubst werden. Es gibt natürlich auch diese Turbo-Boost-Felder, wo du drüber fahren kannst und direkt dann Boost bekommst, musst aber halt auch aufpassen, den Boost musst du dann halt auch nehmen und je nachdem, was dann vor dir ist, kann es halt auch sein, dass du dann crasht, ne? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr chaotisches Spiel. Wir haben es am Sonntag dann auch noch, ich bin mir gerade nicht sicher, zu 8 oder zu 7 gespielt, also fast in Vollbesetzung. Das war einfach mega lustig, weil Chaos pur da drin war. Richtig viel planen kann man dann nicht mehr, weil man nicht genau weiß, was die anderen machen. Die anderen wissen meistens auch nicht, was sie selber machen. Ja, es ist einfach Mario Kart, das Brettspiel. Es funktioniert super cool, hat eine riesige Variabilität. Also wir haben unfassbar viele Streckenteils da drin. Also ich würde jetzt mal schätzen, bestimmt 15 oder 20 Streckenteils da drin. Ganz viele verschiedene Karts, verschiedene Fahrzeuge. Was auch noch ganz nett ist, also das Spiel gibt es nur auf Englisch. Es gibt aber so eine kleine Übersichtskarte, so einen kleinen Fallplan. Da sind die wichtigsten Symbole drauf erklärt. Man braucht nicht viel Englisch in dem Spiel. Wenn man das einmalig erklärt, dann kommt man zumindest alle ganz gut klargekommen. Ja, das war mal so ein kurzer Abriss. Dungeon, Card.
Programmiert man die Spielzüge?
Wie bitte?
Programmiert man die Spielzüge?
Nee, also wenn du dran bist, musst du nur entscheiden, schalte ich hoch, schalte ich runter, bleibe ich gleich. Und dann verbrauchst du quasi direkt, wenn du dran bist, diese Aktionspunkte. Also du fährst mit deinem Card vor, sagst, was das macht. Und dann, wenn du die alle verbraucht hast, ist der nächste Spieler dran.
Und wie lenke ich dann? Weil wenn eine Kurve kommt, also ich stell mir das vor, ich habe Aktionspunkte, die kann ich doch bestimmt zum Lenken benutzen, oder?
Genau.
Wenn du sagst, ich fahre auch zur Not einfach geradeaus. Das heißt, manchmal kann ich auch gar nicht lenken, oder wie?
Also du hast, du darfst einmal pro Runde darfst du dich drehen, also um 60 Grad einmal drehen auf so einem Hexfeld, also zum nächsten. Und driften kannst du auch einmal. Driften ist dann quasi, du behältst die Blickrichtung bei und gehst dann quasi links nach oben oder rechts nach oben.
Ah, okay.
Das kannst du aber beides nur einmal pro Runde machen. Das musst du halt mit einkalkulieren und ja, genau, bremsen kannst du auch noch. Du kannst auch noch deine Geschwindigkeit reduzieren, wenn man dann auf einmal feststellt, oh scheiße, da ist eine Wand und ich schaffe das nicht mehr vorher abzudrehen. Dann kannst du auch noch bremsen, um die Geschwindigkeit zu verringern. Muss man aber schon ein bisschen vorplanen. Manchmal erübrigt sich das, wenn du sowieso in eine Wand reingedrückt wirst, ne, dann darfst du dich sowieso in die Richtung drehen beim Losfahren wieder, wie du lustig bist. Aber genau, also programmieren musst du nichts, du musst nur so ein bisschen überlegen, was machst du mit deinen Punkten. Ne?
Okay, und die, ja.
Also mir waren bei dem Spiel irgendwie, ich habe so, wenn ich an Mario Kart denke, habe ich halt irgendwie ein bisschen mehr so Action im Sinne von Dingen erwartet. Also diese Zauberbücher waren es ja in dem Fall, über die man drüber gefahren ist. Mir waren da zu wenig Zauberbücher. Ich hätte gern mehr gehabt. Ich hätte gern mehr Raketen bekommen, Ölflecke und so. Also ich bin ja letztens, ich hatte es dir ja noch erzählt, ich bin ja letztens Battle Kart gefahren. Das ist ja quasi Kart, aber als Mario Kart. Und es war mega. Es hat so Bock gemacht. Und du hast halt dauernd, ne? Du hast halt irgendwie gefühlt alle 2-3 Meter war irgendwas Neues, worüber du fahren konntest und hast was bekommen. Und irgendwie hat mir dieses Gefühl, was ich noch von diesem Battlecard-Rennen hatte, das hat mir so ein bisschen dort so gefehlt. Ich meine, klar, ich finde Rennspiele auf dem Brett nie so geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so meins, aber ich dachte so, hey, wenn es so in Richtung Mario Kart geht, vielleicht ist ja ganz lustig. Es hat prinzipiell Spaß gemacht. Ich fand es auch ganz cool aufgebaut mit dem, was du gesagt hast, mit dem Lenker und allem. Das war ja auch so ein bisschen das Feeling. Aber wie gesagt, mir hat die Action gefehlt. Vielleicht wurde ich auch einfach zu wenig weggebombt oder zu wenig weggeschoben.
Nee, kann ich nachvollziehen. Also einmal haben wir nur zu 5 gespielt und wir hatten so eine Anfängerstrecke. Mit dir war ja die Erstpartie, da habe ich irgendwie so eine vorgefertigte Strecke aus dem Regelbuch genommen. Da waren tatsächlich, fand ich jetzt auch, relativ wenige von diesen Zauberbüchern drauf. Du kannst dir die natürlich auch so zusammenstellen, dass du quasi zugebombt wirst mit Items und jede Runde quasi ein Item hast. Das geht auch. Das war, glaube ich, in der zweiten Partie hatten wir das auch mehr. Da wurden andauernd immer irgendwelche Bomben fallen gelassen. Es wurde sie nach vorne teleportiert. Es wurde durch Leute durchgefahren, die dann direkt crashen etc. Das kann man, glaube ich, variieren, je nachdem, wie man die Strecke zusammenbaut. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Unsere war da ein bisschen, aber wir haben auch nur zu 5 gespielt. Ne? Da war weniger los. Hm. Ich glaube, je mehr, also mit noch weniger als 5 würde ich es, glaube ich, nicht spielen, weil die Streckenteile, die haben halt eine gewisse Größe, die nicht variabel ist. Und wenn du da mit 2 oder 3, es ist ab 2 angegeben, zu zweit würde ich es auf gar keinen Fall spielen. Ich glaube, zu dritt macht das auch schon keinen Spaß. Das lebt halt von der Fülle an Mitspielern, das Spiel, ne?
Ja, das denke ich, ne? Wenn es dann auch so ist, dass dann der Drive nicht verloren geht, ne? Weil genauso wie Sarah das gerade sagt, stelle ich mir das auch vor, dass wenn das nicht programmiert wird, dann denkt jeder nochmal nach und bis dann 8 Leute durch sind, ist ja wahrscheinlich eine Runde doch schon relativ lang, ne? Egal, ob jetzt Chaos ist aber da nicht. Wenn das natürlich Fehls macht und sich dadurch, dass irgendjemand irgendwas macht, sich direkt irgendwas wieder verschiebt und die Action dadurch entsteht und du trotzdem irgendwie mit inbegriffen bist, ist ja auch cool. Gell? Solange es nicht so nebenher spielen ist und vielleicht kriegt mal jemand was ab oder nicht. Ich glaube, deswegen ist das Diese Items sind da, glaube ich, essentiell, gerade bei großen Runden, um irgendwie alle investiert zu behalten.
Ich fand halt zum Beispiel auch, also ich meine, dass man nur einmal lenken und einmal driften kann, das macht natürlich irgendwo Sinn, weil du nur so halt auch irgendwie deine Geschwindigkeit kontrollieren musst, weil ansonsten würdest du halt ja nie so richtig crashen, es sei denn, es würde dich jemand anderes irgendwo reinschieben. Aber das hat es für mich irgendwie, also für Personen, die möglicherweise kein so gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, also ich weiß nicht, Stefan, ob dir es aufgefallen ist, aber ich musste immer mit meinem Wagen erstmal gucken, wie mache ich das, weil ich es einfach mir nicht vorstellen konnte. Und ich glaube, das ist dann sowas, ne, wie du sagst, Thomas, was dann so ein bisschen die Downtime halt für die anderen Spieler bringt.
Das stimmt, also bei unserer großen Runde hatten wir auf jeden Fall, also bis du dann wieder dran bist, das dauert ein bisschen. Es kommt natürlich immer auf den Spielertypen drauf an. Manche, die müssen dann dreimal, die versuchen dann erst, gehen dann mit dem Kart erst die eine Route lang, dann gehen sie die andere, gucken, was da passiert und dann entscheiden sie sich, welche sie am Ende nehmen. Da kommt es natürlich auf den Spielertypen drauf an, das stimmt. Also Downtime hast du in dem Spiel auf jeden Fall. Je mehr Leute, desto mehr Downtime hast du auch. Genau, mir hat's gut gefallen, das ist jetzt kein Überflieger, ne? Das ist, glaube ich, bei BGG mit 7,3 bewertet. Ich glaube, mit Alkohol ballert das richtig, das Spiel. Also wenn du da so leicht einen Tee hast, ne?
Don't drink and drive.
Dann kannst du da richtig den Führerschein verlieren, ey.
Ja.
Ja, aber ja, nö, cool. Nettes Spiel auf jeden Fall. Also kein Überflieger, aber mir hat Spaß gemacht, ja.
Hört sich auf jeden Fall super nett an.
Ich würde es gerne mal testen. Ich mag ja Rush and Bash total gerne. Das ist auch so ein Kartrennspiel mit, ich glaube, es ist viel einfacher als Dungeon Cards, hat aber auch so einen ähnlichen Aufholmechanismus. Da gibt es halt zwei Kartendecks, aus denen man zieht. Die vorne kriegen schwächere Karten, die hinten kriegen stärkere Karten und damit steuert man seine Bewegung. Und gibt auch Power, irgendwelche Raketen oder Ölflecke, die man werfen kann. Jeder Charakter hat da nochmal eine eigene Fähigkeit, die man freischalten kann. Und sehr viel abenteuerliches Terrain. Und ich glaube, Dungeon Card ist einfach eine etwas aufgebohrte Version davon, ein bisschen komplexer. Möchte ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken.
Ja, Rush and Bash kenne ich auch, aber ist bei mir ausgezogen, hat es nicht überstanden tatsächlich, weil es tatsächlich für die Gruppe Leute, mit denen ich das spielen wollte, noch zu viel war. Will man fast nicht glauben, aber ist so. Ja, du guckst so, aber wenn du das nicht in einer Spielergruppe spielst, sondern eher im familiären Umfeld das mal ausprobieren willst, dann stoßen die Leute mit dem Sonderterrain und so tatsächlich da an ihre Grenzen und mit den Spezialfähigkeiten. Also.
Das ist krass. Also viel einfacher wird ja dann nur noch.
Das ist komplett übertrieben.
Also ich habe das. Das stimmt gar nicht. Ich habe das Spiel meinem Bruder auch ausgeliehen und der war hellauf begeistert, ohne dass ich ihm das Spiel erklärt habe.
Meine Mutter ist nicht
habe.
Dein Bruder.
Nein, das ist richtig, aber mein Bruder ist auch alles andere als ein Vielspieler. Das ist wirklich Familienspielniveau. Funktioniert
okay,
eigentlich
sehr darauf, gut, dass ich es einfach kacke fand.
Okay, da kann ich nicht viel gegen sagen.
Okay, ich habe auch noch ein Rennspiel gespielt. Das war wirklich relativ einfach. Tatsächlich aber dann, Sarah, hättest du wahrscheinlich noch viel mehr Probleme gehabt, weil es da wirklich ums räumliche Denken geht. Denn wir haben Tornado Splash gespielt. Da hast du ein Deck aus verschiedenen länglichen Karten. Und zwar hängt dieses Deck von dem Fahrzeug ab, was du fährst. Wir fahren nämlich Jetski, alle mit so lustigen Tieren, die wir da reinsliden. Das heißt, wir haben unser Jetski und die Jetskis, die sind alle verschieden stark. Manche sind besonders schnell, manche besonders gut in der Kurve. Dann legst du mit irgendwas eine Strecke fest, egal ob das jetzt die mitgebrachten Teile sind oder ob du einfach eine Flasche auf den Tisch stellst und sagst, hier, wir müssen um die Flasche fahren und um, keine Ahnung, da hinten das Glas. Und dann geht's los. Jemand legt eine Karte auf den Tisch und kann so viele Karten legen, bis da drei Punkte drauf sind. Wir dürfen in unserem Zug drei Punkte weit fahren. Und auf diesen Karten hast du einfach diese Punkte drauf und diese Mittellinie und gleichzeitig noch leichte gestrichelte Linien, mit denen du um die Kurve fahren kannst. Das heißt, du darfst dann da deine nächste Karte anlegen, um die gestrichelte Linie, um zu gucken, okay, in dem Winkel komme ich dann am besten um die Flasche rum oder um das Glas. Und die Autos sind halt, oder die Jetskis sind verschieden ausgeprägt, sodass manche besonders lange haben, aber die haben besonders lange Punkte, also die Abstände von den Punkten sind besonders lang. Das heißt, du kannst oft viele Karten legen, aber die kommen überhaupt nicht gut um die Kurve rum. Das heißt, wenn du nicht zur richtigen Zeit dann Kurvenkarten hast, hast du echt ein Problem, dass du überhaupt auf dem Tisch bleibst, weil du so einen großen Bogen fahren musst, dass du nicht rumkommst. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen, ja, man versucht jemand anderem die Kurve abzuschneiden. Man hat dann natürlich die Möglichkeit, die Karte darf man dann so ein bisschen verschieben und so. Das heißt, so richtig jemand den Weg abschneiden kann man nicht. Aber das hatte schon eine echt coole Dynamik. Vor allen Dingen, weil wenn die Karten leer sind aus meinem Deck, nehme ich nicht einfach die Karten, die bleiben auf dem Tisch liegen. Also das sieht, der Tisch ist nachher wie, als wenn wir so eine Spur hinter uns herziehen würden. Und wenn das Deck leer ist, nehme ich die erste Karte, die ich gespielt habe, auf, wieder in die Hand. Das heißt, die erste Karte, die ich spiele, ist auch die Karte, die irgendwann kurz vorm Ziel wieder relevant ist. Und das hatte schon eigentlich eine ziemlich coole Dynamik. Also das muss ich schon sagen, das war ein sehr besonderes Spiel, dahingehend, dass du eigentlich nur diese Karten auf den Tisch legst und dann dadurch dieses Rennen fährst. Das habe ich eigentlich ziemlich gefeiert von der Art und Weise her.
Ich finde, das hört sich irgendwie nochmal spannend an für ein Rennspiel, weil es irgendwie, wie du sagst, so eine andere Mechanik mit diesen Karten hat. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, ich habe es mir letztes Jahr auf das Spiel angeguckt. Das war ja letztes Jahr so ein kleiner Geheimtipp auf das Spiel. Und ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Es gibt Tornado Splash 2, was 2022 rauskam. Und Tornado Splash 1, welches letztes Jahr rauskam.
Genau.
Auf dem gleichen Designer.
Ja.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, man versteht das.
Ja, die sehen auch
noch ähnlich aus, die Spiele.
Genau, es ist das Aktuelle. Also wir haben das Aktuelle von 2025
gespielt.
Das ist ein bisschen schade, dass zwar die Jetskis verschieden ausgeprägt sind, aber die Fahrer dann keine Fähigkeiten oder so haben. Das fehlt irgendwie noch so ein bisschen, dass du die dann so ein bisschen verteilen könntest. Ne? Wäre super einfach, da so Spezialfähigkeiten oder so zu machen. Aber das gibt's leider nicht. Trotzdem denke ich mal, dass das so für einen Opener oder für einen Absacker, also wenn jemand sagt, boah, ich würde jetzt noch gerne ein Spiel spielen, habe aber überhaupt gar keine Kapazitäten für Regeln, dann ist das trotzdem ein ziemlich cooles Spiel. Wenn man
die Miepel sehen auf jeden Fall echt geil aus. Also sind ja so kleine Tiere. Sind die separat von den Jetskis? Also kannst du die kombinieren, wie du lustig bist? Oder?
Genau. Und ist halt das ist halt so schade, dass die dann halt nicht noch ihre eigene kleine Spezialfähigkeit haben. Ne? Du setzt dann halt, du hast deinen Jetski, der hat sein eigenes Deck und seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber das Tierchen, was du da reinslotten kannst, halt eben nicht. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen vertane Chance, weil es ja produktionstechnisch überhaupt gar nicht mehr gekostet hätte oder so. Aber naja, vielleicht kommt das ja alles noch.
Sind da eigentlich noch Effekte dann auf der Strecke? Ich sehe da, dass da irgendwie, okay, dann ist das nur einfach das die farblichen Markierungen.
Genau, genau. Also man hat dann immer so Punkte da drauf, darf immer drei Punkte fahren und wie lang physisch diese Punkte halt sind, entscheidet sich dadurch, wann fährst du eine Kurve oder welche Karte legst du als nächstes an, weil die Punkte auf den Karten auf deiner Hand erstmal den verschiedenen Abstand zueinander haben.
Ah, okay, jetzt verstehe ich es, ja. Mhm.
Das schreit ja quasi nach einer Erweiterung des Spiels, ne? Also es ist schon so viel aufgezählt hier, Special-Fähigkeiten, bestimmte Sachen noch auf den Strecken teils drauf.
Genau, kannst Bomben, du noch Hindernisse machen oder was?
Grüne
genau.
Panzer, die man nach vorne wirft.
Genau. Das kommt
ja,
alles.
Ja, okay, hoffen wir. Sieht lustig aus, ja.
Ja. Okay. Jetzt sind wir quasi ja einmal rund irgendwie. Sarah, hast du noch irgendwas?
Bestimmt nicht. Von dem ganzen Wochenende.
Nee, also war das einzige Spiel Ultraviolet. Danach habe ich gesagt, ich gehe nur noch laufen. Habe mich die Berge durch Evingston hoch und runter gequält. Nee, also wenn ich noch ein, also ja, was ich cool fand, das hatten wir mitgebracht, war Manhattan Project Energy Empire. Das fand ich zum einen als Spiel cool. Ich fand es cool, dass wir zu fünft waren und ich fand es cool, dass wir draußen gesessen haben. Wir haben so
voll gebockt, ja.
Genau, ganz dicht unter dem Sonnenschirm, weil wir den nicht höher bekommen haben. Aber es war einfach schön, bei dem Wetter draußen zu sitzen. Genau, Thomas, du hast ja mitgespielt. Wir hatten das Spiel schon ein paar Mal auch zu Hause. Ich glaube, zu zweit haben wir es mal gespielt, zu viert. Ich glaube, zu fünft hatte ich es tatsächlich noch nicht gespielt. Und dieses Mal auch zum ersten Mal mit der Dooms Clock. Fand ich auch ein ganz spannendes zusätzliches Feature, was mit reingenommen war. Also vielleicht erstmal, worum ging es ja bei dem Spiel? Das spielt ja so in der Zeit nach dem Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist so ein globaler Wettbewerb im Grunde, weil so alle so im wirtschaftlichen Aufschwung sind, technologischer Fortschritt. Und das führt natürlich auch zu einem extremen Anstieg von der Energieproduktion. Und genau das managt man dann mit seiner Nation in diesem Spiel. Das heißt, ja, man spielt eine aufstrebende Nation, möchte gern aufstrebend sein und hat aber da einen sehr zentralen Konflikt. Und zwar zum einen, ja, Fortschritt im Sinne von wirtschaftlich weiterkommen, aber zum anderen auch die Natur. Und das finde ich eine sehr spannende, ja, so ein sehr spannender Konflikt, was das Spiel so zeigt. Das hat mir gut gefallen. Genau.
Ja.
Du wolltest was sagen, Thomas? Gern.
Ja, also mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich habe ein Boardgame-Geek-Ranking gemacht und von den Spielen, die ich nicht selber mitgebracht habe, also tatsächlich ein Spiel, was ich selber mitgebracht habe, ist auf Platz 1. Aber das ist tatsächlich auf Platz 2 von 28 Spielen, die ich an dem Wochenende da mit euch gespielt habe, weil es mir auch ausgesprochen gut gefallen hat als so ein großes Spiel, was allerdings sehr zugänglich ist. Vor allen Dingen diese Abwägung, wie sehr verschmutze ich meine Umwelt, um daraus den meisten Nutzen zu ziehen, oder versuche ich halt die Umwelt clean zu halten, werde damit am Spielende wahrscheinlich nicht viele Punkte hinkriegen, aber während dem Spiel kriegen wir halt Punkte für unsere saubere Umwelt. Und am Anfang habe ich mich mit meinem super sauberen Kanada eigentlich gar nicht so wohl gefühlt, weil ich glaube, du warst Iran und hast irgendwie geschafft, Öl zu fördern und mit dem Öl direkt zu investieren, um deine Umweltverschmutzung wieder wegzumachen. Und ich habe nur gedacht, WTF, okay, warum gibst du was nicht in echt?
Genau, ich habe mit Öl einfach meine Umwelt gereinigt. Ja, das war spannend, ja.
Ja, genau. Ja, und ich mit meinem super sauberen Kanada habe gedacht, naja, komm, lass mal ein paar Windräder bauen. Irgendwie wird das schon hinhauen. Und dann habe ich aber immer so schlecht geworfen. Muss man auch sagen, Windenergie ist in dem Spiel so die schlechteste Variante, wie du an Energie bekommst. Und habe dadurch aber meine Umwelt relativ sauber gehalten und habe im Spiel relativ viele Punkte gemacht, was dann sich dann tatsächlich wieder ausgeglichen hat mit anderen Leuten, die Atomkraftwerke gebaut haben oder Öl gefördert haben und komplett auf die Umwelt geschissen haben. Während dem Spiel super weit nach vorne gerutscht sind, relativ weit hinten geblieben sind, aber danach wieder aufgeholt haben, sodass es am Ende doch relativ knapp war. Und die Differenz zwischen dem Sieger und dem zweiten Platz war da nur ein Punkt. Und das war wegen dieser Doomsday Clock, also wegen dem Kalten Krieg, wo aus diesem, sage ich jetzt mal, nicht bös gemeint, aber trockenen Euro, den man da ja irgendwie spielt, tatsächlich dann noch irgendwie so ein Bluffing-Game reinkommt, weil wir auf einen Ort was setzen, kriegen Einfluss, müssen den Einfluss zum Teil offenlegen. Der Einfluss gilt in drei Sparten und du weißt nie, wer ist in welcher Sparte jetzt vorne oder blufft jemand und sagt, okay, ich lege jetzt in der einen Sparte, sieht es aus, als ob der ziemlich viel hat, aber in der anderen vielleicht gar nichts oder ist einfach nur geblufft. Weiß man nicht. Und ich habe dann halt auch, bin auf eine Sparte gegangen, wo ich gedacht habe, okay, dann krieg sowieso keinen Vorteil daraus, hab's aber dann doch irgendwie noch die meisten Punkte da gemacht. Das war eigentlich ganz cool, weil das halt auch nochmal so ein Glückselement war, was das Spiel ja einfach hat. Weil das mag ich eigentlich so ein bisschen, dass ich mich in eine Richtung entwickeln muss und die, was ich dann tue, also ich baue Kraftwerke und die Kraftwerke sind einfach Würfel und die würfel ich und die Würfelwürfe bestimmen dann, wie sehr ich die Umwelt verschmutze unter Umständen und wie viel Energie ich da raushole. Und eigentlich ist das ein cooler Mischmasch. Also das hat mir tatsächlich relativ gut gefallen. Relativ ist eigentlich blöd, weil es war das zweitbeste Spiel, was ich am Wochenende gespielt habe. So lassen wir das relativ weg. Es hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Das freut mich echt zu hören. Ja, also ich fand's auch, ich finde auch so diesen Ausgleich zwischen diesem Glückselement, dass man seine Würfel wirft, um dann entsprechend ja auch seine Worker nochmal eher einsetzen zu können, weil man bekommt durch die Würfel entsprechend Energie, also das ist die Energie, die man produziert. Und diese Energie hilft einem dann in seinen nächsten Zügen, seine Worker einzusetzen, weil wenn schon ein anderer Worker an einem Platz ist, dann kann man ja doch noch seinen Worker dorthin platzieren. Man braucht halt nur entsprechend mehr Energie. Das heißt, man muss quasi Scheiben unter den Worker legen. Das heißt, dass der höher ist als der vorherige Worker. Und dafür braucht man einfach diese Energie. Aber auch dann für Zusatzdinge zu machen, die dann nochmal die Wirtschaft voranbringen zum Beispiel. Und das finde ich einfach so ein cooles Miteinander, dass es nicht zu sehr auf irgendwie den Glückswurf geht. Aber es hat halt einfach irgendwie von allem so ein bisschen diese Elemente mit dabei. Und auch mit diesen diesen Global Impact Cards. Es gibt ja oben quasi, gibt es 6 Global Impact Cards, wovon 3 so die Early Impact sind, also wo man noch am Anfang ist von dem ganzen wirtschaftlichen Aufschwung von der Energieproduktion und noch nicht so stark die Umwelt verschmutzt hat. Und dann gibt es die Late Impacts und die werden natürlich immer stärker. Das heißt, am Anfang hat man manchmal noch ganz gute Dinge, die da dann kommen, sobald man die auslöst, aber später werden sie dann eigentlich immer entsprechend beeinflussen sie stärker nochmal das Spiel. Und ja, das Ganze so im Wechsel miteinander, finde ich, bringt wirklich viel Gutes so mit rein ins Spiel.
Ja, und du hast auch immer genug Ausweichfläche, finde ich. Also du hast super viele Einsatzfelder. Du kannst dir immer überlegen, was mache ich, was ist meine Alternative. Du kannst dir selber durch den Bau von Gebäuden eigene Einsatzfelder schaffen, ne, mit die du mit den Discs aktivieren kannst, also entweder mit einem Arbeiter oder mit Energie. Und das Spiel, muss ich sagen, bietet da wirklich sehr viel Fläche, dass du aneinander vorbeikommst, aber dass du dich auch oft genug ärgerst, dass die Person sich jetzt da reingesetzt hat. Und die, wie gesagt, gibt dir aber dann noch Ausweichfläche, dass du sagst, ja toll, jetzt bin ich komplett im Arsch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und das ist so genau der Mittelpunkt zwischen diesem strategischen Spiel, dem taktischen Spiel, okay, was mache ich mit meiner restlichen Energie? Und selbst wenn du Energie übrig lässt, gibt dir das Spiel noch einen Bonus dafür, indem du diese Spiel-Endsieg-Bedingungen da holen kannst. Also ist echt ein rundum gelungenes Spiel, wobei man natürlich sagen muss, dass wir die aktuelle Kickstarter-Version gespielt haben, wo ja dieses Modul auch mit diesem Cold War erst drin ist. Das originale Energy Empire hatte das noch nicht.
Ich wollte mich gerade fragen, weil ich habe noch das alte zu Hause von 2015 oder 2016. Ich habe gesehen, dass euers auf jeden Fall anders aussah. Mhm. Also das ist aber dasselbe Spiel, ne?
Im quasi, ja.
Okay.
Ja, also was ich gelesen habe, geht das andere, hat schon noch ein bisschen andere Features im Sinne von, dass es da mehr um Atombombe geht. Stimmt das, Stefan?
Manhattan Project, ne?
Genau, ja.
Mhm. Ja, und gut, aber jetzt geht es ja eigentlich in dem aktuellen, geht es ja doch mehr darum, sich so eine Energiewirtschaft aufzubauen, aber wahrscheinlich ist es einfach vom Wording her geblieben.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich, es gab noch einen Teil davor, ich glaube von 2011, 2012, das hieß nur The Manhattan Project und dann gab es später dann The Manhattan Project Energy Empire und das ist dann wahrscheinlich euers jetzt das Redesign davon.
Genau.
Ich glaube, da gab es sogar noch mehr danach, irgendwie War Machine oder sowas. Ja, genau. Also da gab es mehrere Teile zu auf jeden Fall, das war relativ erfolgreich, glaube ich.
Und ich fand, also was ich auch immer bei so Spielen mag, dass man halt verschiedene Strategien verfolgen kann und alle Strategien irgendwie auch eine Möglichkeit haben zu gewinnen. Und dass man nicht schon relativ am Anfang so merkt, ach Mist, meine Strategie geht komplett in die Hose. Weil wenn ich jetzt dran denke, einer von den Mitspielenden, der hatte ja einfach seine ganze Umwelt mega verpestet. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er zum Endeffekt hatte und wie viel da ja geworden ist. Ich glaube, ihr habt das alles immer alles getrackt. Aber ne, dann im Gegensatz zu, bei mir war es, glaube ich, echt, dass die Umwelt am saubersten mit war. Bei dir, du hattest, glaube ich, am meisten so erneuerbare Energien mit drin. Also es hatte jeder so unterschiedliche Dinge, auf die er gegangen ist. Und es war, glaube ich, im Endeffekt gar nicht so weit auseinander das Feld.
Nee, aber der die Umwelt am meisten verpestet hat mit seiner ganzen Atomenergie, ist tatsächlich letzter geworden, obwohl er während dem Spiel die ganze Zeit in Energie geschwommen ist, tatsächlich. Also es hat ihn dann nicht gerettet, auch nachher im Nationentrack am weitesten oben zu sein und so. Es hat sich nachher gerecht, die Umwelt so zu zerstören, Alex.
Das genau ist ja da eigentlich eine ganz schöne Message vom Spiel und schon schöner schöne Überleitung in die nächste Folge, wo es dann auch um ein Spiel geht, wo sich das Ganze rächt, wenn man die Umwelt verschmutzt, wenn man sich mit Militärkrisen anstiftet. Da kommen wir dann gleich dazu.
Genau.
Da bin ich gespannt, ob das in Thomas Top 3 gelandet ist, das andere.
Ja, da bin Bestimmt. Ich auch gespannt.
1 und 2 sind ja schon belegt.
Stimmt. Okay.
Hat noch wer eine Kleinigkeit? Also ich habe sonst nur noch ein ganz, obwohl, ich glaube, ich mache einfach weiter. Jetzt habe ich so blöd gefragt, jetzt muss ich auch weitermachen. Ich habe noch ein Spiel mit einem sehr einmaligen, speziellen Thema dabei. Und zwar habe ich Night Shift mitgebracht. Was ist Nightshift? Ja, in Nightshift spielt ihr, verkörpert ihr eine Tänzerin, so im exotischen Bereich, besser bekannt als Stripper, und versucht in eurer Nachtschicht, davon auch der Name, halt ja die meiste Kohle abzugreifen. Wer am Ende der Nachtschicht die meiste Kohle hat, hat gewonnen. Relativ einfach von der Spielidee her. Die Designerin, die ist bekannt unter ihrem Künstlernamen Exotic Cancer, die ist aktive Feministin, war früher selber Stripperin und hat auf der Grundlage halt das Spiel designt, um halt allen Leuten mal so ein bisschen näher zu bringen, wie das Gewerbe so abläuft, mit was für Kundschaft man da zu tun hat, etc. Ja, wie funktioniert das Spiel? Ja, jeder sucht sich am Anfang eine Stripperin aus, es gibt 5 verschiedene. Jede kommt mit so einer ganz kleinen asymmetrischen Fähigkeit noch und dann ist es eigentlich ja ein Spiel, in dem man Aktionspunkte ausgibt, um sich zu bewegen und dort Aktionen auszuführen. Also den Spielplan kann man sich vorstellen. Wir haben quasi unsere Stage, wo die Stripperinnen alle paar Runden dann so eine kleine Show aufführen. Um die Stage sitzen dann halt die ganzen Kunden. In dem Fall dann halt Kunden, die auf Karten abgebildet sind, die aber noch verdeckt sind. Und wir benutzen unsere Aktionspunkte, um uns um die Stage zu bewegen und diese Kunden aufzudecken. Immer wenn wir so einen Kunden aufdecken, können wir überlegen, ja, wollen wir uns mit dem anfreunden und vielleicht versuchen, den in Private Room oder im VIP Room mitzunehmen. Oder gehe ich erstmal weiter? Die Kunden, die sind unterschiedlich aufgebaut, die haben so eine Sternebewertung. Je mehr Sterne der Kunde hat, desto, ich sag mal, wohlhabender ist er, desto mehr Geld kann ich von dem bekommen in den Minispielen später. Das Lustige an den Karten ist aber eigentlich der Flavortext. Also da sind echt lustige Leute drunter. Wir hatten zum Beispiel Drillinge. Da stand dann halt auch drauf, dass das Drillinge sind, die bei ihrer Geburt getrennt wurden und die feiern jetzt im Club ihre Reunion. Dann hatten wir einen super traurigen Clown, der leider irgendwie alleine auf einer Kostümparty war und jetzt hofft, hier im Club noch so ein bisschen Spaß zu haben. Dann, ja, eine Runde habe ich das mit Philipp und Julia gespielt. Den ersten Kunden, den Julia aufgedeckt hatte, war direkt ihr Vater. Mit dem konnte sie natürlich nichts anfangen. es war einfach, also thematisch ist das Spiel super lustig, wenn man sich auf das Thema einlässt. Mechanisch ist es halt relativ stumpf, ne? Also wir haben dann diese Kunden, dann überlegen wir, wollen wir mit dem was anfangen? Wenn wir uns für ja entscheiden, müssen wir halt würfeln. Jeder Kunde hat so einen Loyalitätswert von 1 bis 9 geht's, glaube ich, oder 10. Wir würfeln dann mit einem W10 und müssen dann mindestens diesen Loyalitätswert erreichen. Und, wir würfeln und je nachdem, wie wir würfeln, können wir unterschiedliche Sachen mit dem Kunden machen. Auf dem Kunden steht immer unten drauf, was dann passiert. Manchmal bekomme ich beim niedrigen Wurf einfach nur ein bisschen Geld von dem. Ich bekomme ein Getränk spendiert, mit dem ich später, Würfe, Kartenzüge verbessern kann. Kann aber auch sein, wenn ich gut genug würfe, dass ich mit dem Kunden dann in der nächsten Runde in den Private Room gehen kann oder wenn es ganz gut läuft, kann ich ihn mitnehmen in den VIP Room. Und in diesen beiden Räumen findet dann halt in der nächsten Runde ein Minispiel statt. Im Private Room kriegt er von uns dann halt so ein Private Dance spendiert. Das ist dann so ein Push-Your-Luck-Spiel mit Karten. Wir decken Karten auf, da sind Dance-Moves draus. Also die Tänzerin macht irgendwas mit ihren Füßen, die macht was mit ihrem Hintern, die macht was mit ihrer Obermeite, die spielt mit ihrem Mund. Sache ist, nach jeder Karte überlegen wir uns, brechen wir ab. Oder ziehen wir weiter, haben wir dreimal den gleichen Dance-Move gemacht, ist dem Kunden das zu viel, der hat keinen Bock mehr und haut ab. Hören wir vorher aber auf, zählen wir je nachdem, wie viele Sterne der Kunde hat, die Geldwerte auf den Tanzkarten zusammen und dürfen uns das Geld nehmen. Und der Kunde kommt in unser Album für die Nacht, weil mit dem können wir dann mit allen Kunden, die wir beglückt haben am Abend, mit denen können wir dann am Ende der Partie nochmal zusätzliches Geld machen. Im VIP-Room haben wir auch ein Push-Your-Luck-Spiel und zwar mit einem Würfel. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten da drauf waren, 8 Seiten oder sowas oder ich glaube auch 10 Seiten. Da sind auch die Farben aller Spielfiguren drauf und wir würfeln halt. Immer wenn wir ein neues Symbol würfeln, erhöhen wir quasi den Geldwert, den wir bekommen können. Wenn wir zweimal dasselbe Symbol würfeln, ist halt vorbei. Und wenn wir unser Ursprungssymbol von unserer Figur oder unsere Ursprungsfarbe würfeln, von unserer Figur, hat der Kunde zu viel. Der hat quasi zweimal, zweimal versucht, das gleiche Gelüst bei ihm zu befriedigen, hat er dann auch keine Lust mehr, dann haut er ab. Da können wir generell mehr Geld machen im VIP-Room. Da geht es dann auch schon mal.
um dich jetzt mal kurz zu unterbrechen, ich nicht.
Ja, du nicht.
Das Spiel hat mich in dem Moment komplett gebrochen, als ich dann versucht habe, zweimal hintereinander mit einem achtseitigen Würfel ein anderes Symbol zu werfen und es einfach nicht geschafft habe. Und dann habe ich gedacht, naja, das muss doch irgendwie gehen. Und ich habe es nochmal versucht und es hat nochmal nicht geklappt. Dann habe ich es nochmal versucht und ich habe nochmal. Dann habe ich direkt hintereinander nochmal dasselbe Symbol geworfen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich einen Sekt ausgegeben und nochmal das gleiche Symbol geworfen. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt halt irgendwie, funktioniert nicht. Ich gebe dir recht, Spiel komplett thematisch oder so, aber das war so luck-based in dem Moment. Oder was ist das Gegenteil von Luck? Keine Ahnung.
Pech?
Pech, ja, genau. Also von daher, furchtbar.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also es ist ein komplett glückslastiges Spiel, ne? Auch welche Kunden man bekommt, das ist komplett glückslastig. Manche sind halt einfach beschissen, manche sind richtig gut. Man muss richtige Karten ziehen, man muss richtig würfeln und genau das Spiel wird eigentlich zu 100% von der Thematik und von dem Humor getragen, finde ich. Dafür ist es ganz gut. Ich habe es zweimal gespielt an dem Wochenende. Wir hatten in beiden Partien haben wir sehr viel gelacht, wir hatten sehr viel Spaß. Aber man muss aufpassen, dass man das Spiel nicht, ich sag mal, zu Ende spielt. Wenn du es zu oft hintereinander spielst, glaube ich, verliert man sehr schnell die Lust daran. Wenn man es ab und zu mal alle paar Monate mal auf den Tisch bringt in der richtigen Runde, dann ist es, glaube ich, sehr lustig. Ne? Aber es ist jetzt mechanisch nichts Tiefgreifendes. Es ist einfach, ich gehe mit meiner Figur rum, würfel, hab vielleicht Glück und in der nächsten Runde mache ich dann noch ein Push-or-Luck-Minispiel, hoffe auch auf Glück und ja, das ist dann eigentlich das Spiel auch schon schnell erklärt. Ne? Also,
ja, auch so ein Bier- und Brezel-Ding.
Genau, ja.
Was ich spannend finde, ist, dass du hattest ja erzählt, dass sie früher selbst Tänzerin war. Und ich finde das immer cool, wenn Leute halt Spiele machen, wo sie selbst so eine extreme Leidenschaft für haben oder halt irgendwie aus ihrem eigenen Leben heraus, aus ihrem Beruf dann wohl, wenn das einfach so dahinter steckt. Weil ich finde, dann sind Spiele immer sehr, sehr thematisch. Also dann ist das einfach immer sehr, sehr gut umgesetzt, das Thema. Auch wenn es jetzt vielleicht von der Spielmechanik her jetzt vielleicht nicht unbedingt das interessanteste Spiel ist, aber einfach so die Thematik schon, finde ich, dann einfach spannend, ne? So in das Leben von anderen einzutauchen.
Ja, die Thematik ist auf jeden Fall einmalig, finde ich. Und es wird auch mit sehr viel Humor rübergebracht. Und gerade halt auch bei diesen Kundenkarten, ich weiß jetzt nicht, ob das echte Kunden sind, aber das sind echt schon gruselige Typen darunter, auch wie die gezeichnet sind und was die dann teilweise halt auch für Flavortexte drunter haben. Du hast dann einmal hier so den Alien-Forscher, der davon überzeugt ist, dass ein Alien in dem Club ist und er jetzt den ersten Kontakt durchführen möchte. Ne? Also solche Leute hast du dann auch darunter unter den Karten. Ja. Das ist auf jeden Fall super lustig in dem Spiel. Aber wie gesagt, ganz flach auf jeden Fall von der Mechanik. Und ich glaube, du darfst es echt nicht so oft hintereinander spielen. Ne? Dann kann man es ab und zu mal wieder auf den Tisch bringen, ein, zwei Mal im Jahr oder so. Dafür ist es echt ganz gut. Ist was Besonderes, ne? Von der Thematik hat nicht jeder. Ja, man kann es auch online noch erwerben, falls er jetzt jemand Bock drauf bekommen hat. Ne? Die hat eine eigene Seite. Einfach nach Google, nach Nightshift und zuschlagen.
Wie lange dauert so eine Partie?
60 Minuten bist du, glaube ich, durch. Ne? Also dauert nicht lange, ist auch echt schnell erklärt eigentlich. Ne? 5 bis 10 Minuten erklären vielleicht, einmal beide Minispiele erklären. Bist du ganz schnell durch, ne?
Ja. Okay. Weil so rein glücksbasierte Spiele so lang, wenn die viel länger als eine Stunde gehen, finde ich so oft eher kritisch. Eine Stunde ist da allerdings noch, finde ich, unbedenklich, wobei ich eher das Problem habe, glaube ich, da, dieses Thema so auf den Tisch zu bringen. Ich glaube nicht, dass das in meinen Spielgruppen so gut funktionieren würde, auch wenn dieses Thema eigentlich ja sicherlich gut aufgearbeitet ist, wenn die da auch selber die Erfahrung hat. Aber ich glaube nicht, dass das
bei meinen Spielgruppen sowas von gut aufgearbeitet, Dennis, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja. Ist auch zahm. Also es ist jetzt nicht so, als ob du da wirklich irgendwelche anstößigen Sachen oder so siehst, überhaupt nicht.
Nö. Was ich noch nicht ausprobiert habe, es gibt auch irgendwie einen Koop-Modus und einen 2-versus-2-Modus da drin. Werde ich bestimmt nochmal ausprobieren.
Koop hört sich lustig an.
Wir hatten ja auch ab und zu, du hast auch so Fähigkeitskarten oder ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, so Aktionskarten da drin. Dann kannst du dann halt, wenn jemand im VIP-Room ist, kannst du da dich schön mit reinsneaken und schön auch noch oder einfach abgreifen.
Jetzt macht das Sinn. Ja. Ich hatte ja auch Aktionskarten, wo ich gedacht habe, warum soll ich hier jemand anderem helfen? Das verstehe ich nicht.
Ja, das war Nightshift. Mal so ein bisschen außerhalb des Mainstreams was, glaube ich.
Ja, definitiv. Vom Thema her und auch vom Spiel selbst.
Ja.
Okay. Sollen wir rüber wechseln?
Können wir gerne machen, ja.
Ja. Dann würde ich sagen, hört ihr den zweiten Teil gleich bei Quality Downtime. Und ja, dann bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Bis dann.
So, da